Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Neue Corona-Maßnahmen sind auf dem Weg. Wir hören das seit heute Morgen in Ankündigungen. Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs beraten ja zurzeit über die konkreten Beschränkungen, die allerdings wohl erstmal einen Bogen um den Bildungssektor machen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat es im Vorfeld des Treffens so formuliert.
Kindergärten und Schulen müssen offen bleiben, werden offen bleiben. Schulen, Kindergärten sind nicht der Ort für das Infektionsgeschehen.
Und wenn Schulen nicht der Ort für das Infektionsgeschehen sind, fragen sich gerade Eltern im Berchtesgadener Land, warum sind sie dann bei uns geschlossen? Über diesen Lockdown im Süden berichten wir gleich und informieren auch über ein neues Gutachten, das heute zur Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Giffey vorgelegt wurde. Hallo, damit zu Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. Wie wird das wohl werden, wenn Kitas oder Schulen wieder schließen müssen, so wie im Frühjahr? Diese Frage treibt nicht nur viele Eltern gerade um, immer natürlich im Blick die aktuelle Corona-Fallzahl. Denn die Pandemie treibt nicht nur bei uns in Deutschland die Kurven nach oben. Im Berchtesgadener Land hatte das vor einer Woche dazu geführt, dass erstmals wieder ein Lockdown verordnet wurde. Und die Schließung von Kitas und Schulen bringt Eltern jedoch ziemlich auf. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone bekam deshalb auch klare bayerische Worte zu hören.
Vor 1,5 Wochen war ja schon Schichtbetrieb und dann hat es nur mehr geheißen, gut, das ist der letzte Tag jetzt und ab dann ist wieder gar nichts und man kann sich bis 18 Uhr für eine Notbetreuung anmelden. Und dann geht's leider nicht mehr.
So fühlt sich ein zweiter Lockdown für Eltern an. Nina Flieger, Mutter einer Viertklässlerin, beschreibt, wie vergangene Woche die Grundschule im bayerischen Freilassing, wie alle Schulen im Landkreis, dicht machte.
Ja, dann steht man mal da und schaut, wie kann ich das, kann ich Homeoffice machen, kann ich das überhaupt noch machen, habe ich Oma und Opa in der Nähe, sind die gesund, sind sie mobil?
Im Fall von Nina Fliegers Tochter helfen jetzt die Großeltern aus. Kontakte mit Menschen aus der Risikogruppe seien, anders als beim ersten Lockdown, auch erlaubt. Sie selbst müsse tagsüber als Lehrerin arbeiten, im nahen Salzburg. Dort, wo Großeltern fehlen, seien Eltern selbst gefragt, erzählt Peter Weber, Vater einer Sechstklässlerin, der eine Demonstration in Freilassing organisiert hat, gegen Schulschließungen und für einen maskenfreien Unterricht.
Im Wesentlichen ist ihr Urlaub aufgebraucht. Sie müssen gucken, wie sie das organisieren, wenn keine Großeltern da sind. Viele Selbstständige und so sind am Rande ihres Existenzminimums. Und dann fällt es natürlich besonders schwer, dann auch noch die Kinder zu Hause zu betreuen.
Neue Lerninhalte vermitteln die Lehrkräfte gerade ihren SchülerInnen via Videokonferenz. Das Pensum der Aufgaben für die anschließenden Übungsphasen sei aber höchst unterschiedlich.
Ich habe Glück, meine Tochter ist relativ schnell. Die ist spätestens nach 1,5 Stunden ist die fertig. Und dann gibt es aber andere Lehrer, die geben so viel Hausaufgabe, also so viel Homeschooling-Aufgaben, dass die Kinder nach 4-5 Stunden einfach noch immer nicht ganz fertig sind.
Gerade Kinder mit Migrationshintergrund stünden zu Hause vor besonderen Problemen. Nina Flieger.
Und dann gibt es auch noch in der Klasse, wo meine Tochter ist, Familien, 4 Kinder, die Mutter spricht schlecht Deutsch, der Vater ist Schichtarbeiter, sie haben 2 Kinder, die Homeschooling machen müssen, sie haben einen Laptop und ein Handy und der Vater ist in Schicht und die Mutter versteht nicht wirklich gut Deutsch.
Das verstärke die soziale Schere zwischen den Elternhäusern noch, vermutet Nina Flieger. Ihre Forderung daher an die bayerische Politik?
Viel mehr Erklärung und viel mehr Transparenz in die Entscheidungen, weil was sind diese ganzen Studien aus Baden-Württemberg, wo gesagt wird, Kinder sind wohl Träger, aber sie sind keine Spreader. Das sind keine, bei denen sie die Lehrer anstecken. Und darum verstehe ich es auch nicht ganz, warum jetzt sofort die Schule wieder geschlossen wird.
Erst gestern erklärte Ministerpräsident Markus Söder, für ihn sei es Priorität,
Schule, Kita, solange es nur irgendwie geht, offen zu halten.
Wie das in den Ohren der Freilassinger Eltern klingt,
das klingt wie Hohn in meinen Ohren. Wenn die Kitas und Schulen offen bleiben würden, dann frage ich mich, warum hat er bei uns die Kitas und Schulen geschlossen?
Unter ein Video von der Demonstration im Netz hat jemand den Hashtag der lokalen Ortsgruppe des Corona-Leugner-Netzwerks Querdenken gepostet. Damit habe ihr Protest aber nichts zu tun, erklärt der Organisator Peter Weber. Es gehe ihnen nicht um Politik. Dennoch.
Der Unmut hier ist so groß gegenüber diesem Ministerpräsidenten, das können Sie sich nicht vorstellen.
Verärgerte Elternstimmen waren das aus Bayern, aus dem Berchtesgadener Land, das sich ja seit gut einer Woche im Corona-Lockdown befindet und auch die Schulen sind geschlossen. Und angesichts der aktuellen Infektionszahlen stellt sich natürlich die Frage, wie es mit dem Rest von Schuldeutschland weitergehen kann. Schulen und Kitas sollen so lange wie möglich offen bleiben. Das war heute die Durchsage vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel und den Länderchefs, das gerade begonnen hat. Was aber denken Schulvertreter über diese Lage, über die aktuelle Lage? Edgar Bohn ist Vorsitzender des Grundschulverbandes. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Mareike.
Schulen offen lassen, ist das für Sie die richtige politische Weiche, auch bei diesen steigenden Infektionszahlen?
Ja, es ist die richtige politische Weiche, weil sich im Lockdown gezeigt hat, wie wichtig Schule ist. Und zwar nicht nur für die Vermittlung von Lesen, Rechnen und Schreiben, sondern eben gerade in diesem sozialen Bereich Kontakte der Kinder untereinander, Austausch der Kinder untereinander und die Möglichkeiten, sich genau im schulischen Bereich zu treffen und auszutauschen.
Das heißt, Sie haben jetzt pädagogisch argumentiert, können wir nachvollziehen, aber Gesundheit geht ja vor, ich sag mal Risikogebiet zu sein und dann nur mal zwischendurch ein bisschen Stoß zu lüften, das schützt ja eigentlich auch nicht.
In der Tat sind die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, relativ beschränkt. Es gibt ja auch die Aussage, dass tatsächlich im Grundschulbereich wenige Infektionszahlen bei Kindern vorliegen. Wenn das stimmt, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann ist so, dass bevor man an einen Lockdown denken sollte, dass andere Maßnahmen ergriffen werden können. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass mit halben Klassen unterrichtet wird im Schichtbetrieb, möglicherweise im wöchentlichen oder täglichen Wechsel, sodass da auch die Abstandsregeln eingehalten werden können. Also insgesamt können wir ja die medizinische Seite nicht von unserem Verband her richtig abschätzen. Da brauchen wir die Erkenntnisse der Wissenschaft entsprechend.
Also wie sieht das denn bei Ihnen mit den Hygienekonzepten aus? Reicht das im Moment bei Ihnen gefühlt und erlebt?
Also gerade hier, ich bin im Freiburger Raum, da scheint es noch auszureichen. Wobei es ja bekannt ist, dass beispielsweise das Lüftungskonzept an einigen Schulen sich überhaupt nicht umsetzen lässt. Da allerdings wiederum die Aussage ist, wenn ein Raum ungeeignet ist, darf da auch kein Unterricht stattfinden. Also dann haben wir schon ein Problem, weil wir dann über nicht genügend Unterrichtsräume verfügen. Also da muss man im Einzelfall hinschauen, wie das Problem gelöst werden kann. Und da bin ich auch überzeugt, dass in Zusammenarbeit zwischen Schulen, Eltern und Behörden auch vielfach kreative Lösungen gefunden werden können und gefunden worden bis jetzt.
Fühlen Sie sich denn, Sie haben vorhin die Wissenschaft angesprochen, ausreichend geschützt, informiert, betreut?
Es gibt ja da widersprüchliche Aussagen. So eindeutige Aussagen gibt es ja gar nicht. Beispielsweise über die Wirksamkeit des Mund-Nasen-Schutzes, der ja teilweise nur auch in Grundschulen eingeführt wurde. Wir können da einfach nicht entscheiden, was da richtig und was falsch ist. Solange aber die medizinische Notwendigkeit nicht gegeben ist zum Lockdown und da wäre auch zu diskutieren, wo denn die Grenzen liegen, sollte ein Lockdown möglichst vermieden werden.
Dann sagen Sie doch mal, wo für Sie die Grenze liegt.
Stellen Sie mir eine Frage, die eigentlich auch die Wissenschaftler wieder beantworten müssten. Und im Moment ist ja so, dass die Gesundheitsämter vor Ort entscheiden, ob ein Lockdown stattfindet oder nicht. Ja, und Sie sehen mich da auch in gewisser Weise hilflos, nicht? Der Gesundheitsschutz der Kinder und auch der Lehrkräfte und der sonstigen Beschäftigten in Schulen muss einfach beachtet werden.
Wir haben den Notbetrieb ja schon angesprochen und der hatte im Frühjahr, sagen wir mal, ja auch so einige Unwuchten. Zum Beispiel war da immer von Personalmangel auch die Rede und so weiter. Können Sie von heute auf morgen einfach in den Notbetrieb switchen?
Also es sind eine Reihe von Schulen, nicht alle, aber viele Schulen haben sich tatsächlich vorbereitet auf drei Szenarien. Szenarium 1, Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, Szenarium 2 Schichtbetrieb und Szenarium 3 Lockdown. Schulen sind entsprechend vorbereitet, aber auch entsprechend unterschiedlich vorbereitet. Wenn Sie allein an einen Fernlernunterricht im Grundschulbereich denken, so haben die allermeisten Grundschulen überhaupt nicht die Informationstechnologie, um das machen zu können, müssen also andere Möglichkeiten gefunden werden. Ja, es gibt Pläne für Notfälle. Es gibt auch Pläne, wie dann Kinder betreut werden können, deren Eltern arbeiten. Aber nochmal, unsere Priorität wäre, wo immer möglich, den Unterrichtsbetrieb aufrechtzuerhalten. Lockdown kann nur letzte Entscheidung sein.
Und für den Online-Unterricht, den haben Sie gerade schon angesprochen, sind Sie da denn halbwegs handlungsfähig oder sind die Mängel so groß, dass man wieder befürchten muss, dass es ähnlich chaotisch wird, wie es im Frühjahr ja bisweilen gelaufen ist?
Also die Mängel sind immer noch sehr groß, sind wenige Mängel beseitigt worden. Allerdings haben Schulen tatsächlich exemplarische Lösungen gefunden, wie sie auch ohne Infrastruktur die Schüler erreichen können. Da gibt es durchaus tragfähige Lösungen, die, und das muss allerdings auch gesagt werden, die Lehrkräfte erneut besonders herausfordern.
Was stimmt Sie hoffnungsfroh, dass Schuldeutschland mit der nächsten Corona-Welle gut klarkommt?
Mich stimmt das große Engagement der Lehrkräfte hoffnungsvoll. Und überall dort, wo es gelingt, Lehrkräfte und Eltern und Kinder zusammen in eine gemeinsame Lösungsstrategie reinzubringen, da werden auch Lösungen, tragfähige Lösungen gefunden. Allerdings nochmal, ich hätte mir von Schulverwaltungsseite her erwartet, dass mehr Hilfestellung in den Ferien kommt, dass die Schulen da mehr Hilfestellung erhalten hätten. Das haben sie leider nicht und das halte ich für ein großes Versäumnis der Politik.
Der Grundschulverband hält es für eine richtige Entscheidung, Schulen erstmal weiter offen zu lassen. Edgar Bohn war das dazu der Vorsitzende des Verbandes. Danke für Ihre Zeit für Campus und Karriere.
Gerne.
Hat sie plagiiert oder hat sie nicht? Für die Beantwortung dieser Frage bei der Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat sich die Freie Universität Berlin einige Monate Zeit gelassen. Und vor gut einem Jahr bekam Giffey dann eine Rüge erteilt, durfte den Titel jedoch behalten, obwohl 27 Plagiatsstellen gefunden worden waren. Ein Novum, auch in der Geschichte der FU Berlin, was unter anderem die CDU in der Hauptstadt dazu brachte, dem nochmal mit einem Rechtsgutachten nachzugehen. Heute wurde das Ergebnis in einer Online-Pressekonferenz bekannt gegeben und Manfred Götzke fasst zusammen.
Für den Wissenschaftsrechtler Klaus Gerditz von der Uni Bonn ist die Sache eindeutig. Die FU Berlin hätte Franziska Giffey den Doktortitel entziehen müssen.
Wenn die Voraussetzungen bei einer Doktorarbeit nicht vorliegen, unter der man die hätte annehmen dürfen, und das ist bei 27 Plagiaten sicherlich nicht der Fall, dann ist der Doktorgrad zu entziehen.
Der Bonner Jurist meint, dass die Kriterien für Plagiatsverfahren in Berlin glasklar geregelt seien, durch das Hochschulgesetz. Setzt man die Standards an, hätte die Uni gar nicht anders handeln können. Dass man Giffey dagegen nur eine Rüge erteilt hat, hält Gerditz nicht einfach nur für problematisch.
Gemessen an den dortigen Voraussetzungen ist die Entscheidung der Freien Universität Berlin aus mehrerlei Gründen rechtswidrig.
Gerditz, der auch den Plagiatsfall Schawan rechtlich begleitet hat, begründet sein Urteil mit der Anzahl und der Art der Plagiatin Franziska Giffeys Doktorarbeit. Dabei hat er sich nicht die Dissertation der Bundesfamilienministerin selbst angesehen, sondern das Gutachten der Freien Universität Berlin. Darin kommen die Uni-Prüfer zu dem Ergebnis, dass Giffey an 27 Stellen plagiiert hat, also Textstellen nicht als Zitate gekennzeichnet hat. Für Gerditz ist der Fall klar. Die Täuschung ist vorsätzlich und systematisch.
Wenn also ein Täuschungsmuster sich systematisch durch die Arbeit zieht, sagt das Bundesverwaltungsgericht, Doktorgrad ist grundsätzlich zu entziehen.
Die FU selbst hatte sich in ihrer Beurteilung darauf berufen, dass die Plagiate nicht prägend für die wissenschaftliche Arbeit seien, weil Giffey nur im Theorieteil abgeschrieben hat. Der Rest der Arbeit aber sei okay. Die Prüfer haben sich dabei auf jenes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts berufen. Doch das zieht in dem Fall nicht, sagt Gerditz.
Man hat sich hier also eine markante Stelle herausgepickt, das Urteil aber nicht richtig gelesen, denn da steht eine Randnummer später drinnen, eines solchen Nachweises des prägenden Charakters bedarf es dann nicht, wenn festgestellt worden ist, dass systematisch getäuscht wurde.
Und das war aus seiner Sicht der Fall. Für den Wissenschaftler ist die Entscheidung der FU Berlin katastrophal. Nicht nur für die FU selbst und den Wissenschaftsstandort Berlin.
Das Problem liegt darin, dass man hier Standards angewendet hat. Wenn man die zugrunde legt, dann wären wahrscheinlich fast alle, die in den letzten 30 Jahren ihre Doktorgrade durch Plagiate erlangt haben, könnten einmal tief durchatmen und sagen, na, da kann mir eigentlich nichts mehr passieren.
Für Adrian Grasse, wissenschaftspolitischer Sprecher der Berliner CDU, hat nicht nur die FU versagt, sondern auch die Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung, geführt vom regierenden Bürgermeister Michael Müller. Er ist wie Giffey Sozialdemokrat. Grasse wähnt in der ganzen Causa Mauschelei. Auch weil dem Abgeordneten lange verweigert wurde, das Gutachten der FU überhaupt einzuholen.
So läuft das in Berlin, wenn man als Abgeordneter parlamentarische Kontrolle wahrnimmt. Und diese Verschleierung muss endlich ein Ende haben. Es wird mein Verdacht bekräftigt, dass es bei dem ganzen Vorgang nicht mit rechten Dingen zugeht. In den vergangenen 10 Jahren hatten 11 Promotionsüberprüfungsverfahren an der Freien Universität Berlin den Entzug des Doktortitels zur Folge. 2 weitere Verfahren wurden eingestellt. Lediglich in einem einzigen Fall wurde ein Rüge erteilt. Im Fall von Frau Giffey.
Der wissenschaftliche Dienst des Berliner Abgeordnetenhauses hält die Sanktion Rüge für nicht rechtmäßig. Inzwischen lässt auch die FU selbst durch einen Gutachter prüfen, ob in der Causa Giffey alles mit rechten Dingen zuging. Möglicherweise muss das ganze Prüfverfahren dann nochmal komplett neu aufgerollt werden. Für die Familienministerin, die sich an diesem Wochenende zur Berliner SPD-Chefin wählen lassen will, steht fest, bis dahin bleibt für sie alles beim
Alten. Für mich ist das Thema mit dem Abschluss des Verfahrens abgeschlossen. Es gibt gar keinen neuen Sachstand. Wenn jetzt nochmal von anderer Seite versucht wird, dort zu prüfen, dann ist das Sache der Universität. Und alles Weitere ist nicht in meiner Hand.
Hier ist Campus und Karriere am Mittwochnachmittag im Deutschlandfunk und in einer Woche um diese Zeit dürften wir schon etwas schlauer sein in Bezug auf den nächsten Präsidenten der USA, Joe Biden oder wieder Donald Trump. Wie auch immer, mit dieser Entscheidung endet dann ein langes und umfangreiches Wahlverfahren, das durchaus auch Stoff für einen lebensnahen Englischunterricht hergibt. Eine Studentin aus den USA hat es umgesetzt und eine Schule in Schleswig-Holstein besucht. Johannes Kulms war für uns dabei.
Es ist 7.45 Uhr und an der Andreas-Behm-Schule in Tarp in Schleswig-Holstein beginnt für die Klasse 10a der Englischunterricht. Doch vorne steht nicht wie gewohnt Lehrerin Kerstin Sommerfeld, sondern ein Überraschungsgast.
Hallo, ich heiße Holly und ich komme aus Minnesota, die USA. Ich studiere um die Universität Flensburg. Europäische Kultur und Gesellschaft. Und jetzt mache ich meinen Abschluss.
Seit mehr als 3 Jahren lebt die 22-jährige Holly McCammond in Deutschland. Schon einmal hat sie die Grund- und Gemeinschaftsschule nahe Flensburg besucht, um Klischees über ihr Heimatland zu hinterfragen und zu erklären, wie Donald Trump Präsident der USA geworden ist. An diesem Vormittag soll sie eine nicht minder schwere Aufgabe bewältigen. Den Jugendlichen näher bringen, wie die Präsidentschaftswahlen funktionieren und um welche Themen es im US-Wahlkampf geht. Vor allem aber, was mit der Abstimmung in wenigen Tagen auf dem Spiel steht. Die US-Politik sei derzeit vor allem von einer Sache geprägt, sagt McCammond. Chaos. Viele falsche Informationen seien im Umlauf.
Right now, the US political landscape is really defined by one thing, and that is chaos. So right now, there is a lot of misinformation out there.
Holly McCammond wird in den 3 Stunden an diesem Morgen viele Videos zeigen. Zum Beispiel vom Guardian oder dem digitalen US-Medium Vox Media. Doch vor allem liefert sie in ihrem Vortrag ziemlich frontal ziemlich viele Informationen, die die SchülerInnen der Alexander-Behm-Schule verarbeiten müssen. Und das nicht im Politikunterricht, sondern im Englischkurs. Dabei gilt doch:
The presidential elections in the US are very difficult to understand. even for Americans.
Vielleicht liegt es am Überraschungseffekt oder den sehr guten Englischkenntnissen der 10a. Auf jeden Fall scheinen die Jugendlichen mit all den Informationen zurechtzukommen. Kaum jemand wirkt gelangweilt oder abgelenkt. Vielleicht auch, weil Holly McCammond über die Themen spricht, die auch 15- und 16-Jährige in Deutschland interessieren. Ein vollkommen anderes Gesundheitssystem, bei dem in den USA viele durchs Raster fallen. Ein viel höheres Risiko, obdachlos zu werden, für all jene, die ihren Job verlieren. Ein auch unter jungen Menschen wachsendes Interesse am Kampf gegen den Klimawandel, der leider aber auch weiterhin von vielen in den Staaten angezweifelt werde. Und das Thema Rassismus, das durch den Mord von George Floyd in ihrem Heimatstaat Minnesota mit voller Wucht auf die politische Agenda gekommen sei und weltweit für Diskussionen gesorgt habe.
But things changed. After the unjust killing of George Floyd in Minnesota in May, there was worldwide attention like never before.
Er habe durch den Überraschungsgast aus Flensburg an diesem Morgen nicht nur das US-Wahlsystem besser verstanden, hält Janek fest, sondern auch, welche Probleme es in den Vereinigten Staaten gibt.
Das sind ja viele Dinge, aber zum Beispiel das Gesundheitssystem, finde ich, ist ein schwieriges Thema.
Für Nicola bestätigt der Rundumblick, dass es auch in Deutschland viele Illusionen über die USA gibt. Dabei hat die 15-Jährige eigentlich länger davon geträumt, auf der anderen Seite des Atlantiks als Austauschschülerin oder Au-pair zu leben.
Und das, finde ich, schreckt schon ein bisschen ab. Also da kriegt man halt auch nicht so viel Lust, da jetzt hinzufahren und da was zu machen.
Sprachlich seien sie alle mehr oder weniger gut mitgekommen, versichern die Jugendlichen. Fragen haben sie allerdings kaum gestellt. Nur eine ganz am Ende, wie denn der Unterricht in den USA so ist. Der wohl größte Unterschied sei, dass die Schultage ziemlich vollgestopft seien, sagt Holly McCammond. Das beginne schon mit einer ziemlich langen Busfahrt und später in der Schule gäbe es außer dem halbstündigen Mittagessen praktisch keine Pause.
I guess the biggest difference in the US is that you have a really packed schedule. So you spend a lot of time on the bus and then during the school they didn't really have any breaks.
Die TeenagerInnen in Tarp haben an diesem Morgen einen besonderen Englischunterricht bekommen. Viele von ihnen hätten wohl nichts dagegen, wenn es häufiger so wäre.
Und morgen die ganze Welt. So heißt einer der neuen Filme, die jetzt ins Angebot kommen. Und die Regisseurin Julia von Heinz ist dazu gleich im Gespräch bei Corso Kunst und Pop zu hören. Und auch der Jazz-Trompeter Till Brenner ist Gast. Das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse.